Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind bei der 27. Folge vom Computer Club 2 und auch diesmal, so glauben wir wenigstens, haben wir interessante Themen für Sie herausgesucht. Es geht um LEDs, die so langsam, zumindest bei den Autos, das sieht man ja immer mehr, die Beleuchtung der Zukunft übernehmen.
Dann haben wir den Podcast-Kongress in
Köln. Das ist der zweite
seiner Art. Am 26. und 27. diesen Monat. Ganz interessante Geschichte, denn das ist ja nun eine Sache, wo wir auch mit involviert sind, obwohl wir sagen, wir machen eine Internetsendung.
Ja, und dann kommt ein ganz heißes Thema, wenn das mal Wahrheit wird, was ich hier auf dem Zettel da lese. Die Weltherrschaft oder die ferngesteuerte Welt. Es ist in Zukunft nicht mehr ausgeschlossen, dass beispielsweise die Computer eines Krankenhauses, eines Ministeriums oder der Flugüberwachung von Microsoft über das Internet auf einen Schlag abgeschaltet werden, wenn dort Windows Vista zum Einsatz kommt.
Ganz
machbar
genau.
Ist das, glaube ich, hast du herausgekriegt.
Ich erzähle nachher etwas dazu. Es geht zum Teil auch heute schon. Aber lass uns erstmal zu unserem ersten Thema kommen.
Online-Banking ist ja eigentlich schon relativ alt. Das begann mit BTX und das lief eigentlich auch ganz gut. Es war ein Grund, sich BTX anzuschaffen, weil man nicht mehr in die Bank gehen musste. Man konnte es von zu Hause aus machen. Und es ist eigentlich kein Betrugsfall aufgetreten bei BTX in puncto Banking. Jetzt kommt das Internet. Natürlich kann man das im Internet genauso machen, dieses Online-Banking. Aber viele, viele andere wollen da an das Geld anderer Leute kommen. Und Betrug, wir haben das alle schon gehört, geht hin bis zum Phishing und bis zum Farming. Das heißt, wo da einfach Bankseiten kopiert werden und vorgehalten werden und viele Leute geben da sogar etwas ein und dann ist alles weg und alles ist futsch, da ist die TAN weg, da ist dann die PIN weg und Fremde können abheben, so viel wie sie wollen. Dann kam man bei den Banken mit etwas ganz Raffiniertem, mit ITAN. Und dieses ITAN ist eine indexierte TAN. Das heißt, man wird aufgefordert, die 37. TAN von dem Bogen einzugeben. Und damit hoffte man, aha, das weiß ja jetzt der andere gar nicht, der mich da vielleicht mit Phishing oder Farming abhören will. Und da gibt es aber auch schon wieder Stimmen, die sagen, das ist trügerisch, wenn man sich darauf verlässt. Denn es gibt Methoden, um auch das zu knacken. Und wir sind verbunden mit Patrick Hof. Er ist im Technologiezentrum in Aachen. Er ist von der Firma Red Team Pentesting. Und er beschäftigt sich mit so etwas jeden Tag. Herr Hof, hallo. War dazu einigermaßen richtig, was ich sagte?
Das ist richtig, ja genau. Wir beschäftigen uns mit Penetration Testing und da findet man eben Sicherheitslücken in Systemen. In diesem Fall eben auch bei der ITAN.
Was ist denn da jetzt los?
Naja, also die Sache ist die, dass von den Banken versprochen wurde, dass mit der ITAN jetzt alles ganz toll und viel besser wird, weil man eben, wie Sie schon gesagt haben, jetzt eine nummerierte TAN hat, sodass man sagt, man weiß, der Angreifer weiß gar nicht mehr, welche TAN er jetzt als nächstes eingeben muss. Und das wurde von den Banken eben auch so verkauft. Das heißt, es wurde gesagt, jetzt sind wir quasi sicher vor Phishing, vor diesen ganzen Attacken.
Also bei Phishing, Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, viele Leute wissen vielleicht nicht genau, was das ist. Phishing heißt letztendlich, dass ich so eine Leitung, so eine Verbindung abhöre und diese TAN quasi mitschreibe.
Genau, also im Prinzip kennt man das ja, man kennt diese Mails, die bei einem auflaufen von Banken, bei denen man gar nicht angemeldet ist, wo man gar kein Konto haben, die einen dann auffordern, dass man doch bitte seine PIN und seine TAN dort eingeben soll. Das sind eben diese Phishing-Attacken. Und
wenn dann von meiner Bank, angeblich von meiner Bank sowas kommt und die sagen mir, irgendein Böser, der was weiß ich wo sitzt, gib mal deinen PIN und deine TAN ein und ich gebe die ein, dann ist das ja nicht meine Bank, dann hat er die. Und dann kann er mit diesen meinen Daten dann zu meiner Bank gehen und dort Geld abheben. Das ist diese Phishing-Geschichte.
Genau, richtig.
Gut. So, und wenn auf meinem TAN-Bogen habe ich ja mehrere dieser Transaktionsnummern, das heißt ja TAN. Und diese ITAN, das ist dann, dass die Bank sagt, zufällig irgendwo auswählt, nimm die 27. Nummer von diesem Bogen.
Genau.
Und das weiß natürlich so ein Phishing-Mensch vorher nicht und hat die 27. nicht und kann nichts mehr damit anfangen. Aber Sie sagen, dennoch, auch das ist nicht sicher. Warum nicht?
Richtig. Ja, man kann eben mit sogenannten Man-in-the-Middle-Attacken an der Stelle arbeiten.
Was ist das?
Um das mal zu erklären, Man-in-the-Middle auf Neudeutsch heißt eben, dass man sich dazwischen setzt. Das heißt, man setzt sich quasi als Angreifer zwischen die Verbindung von dem Kunden und von der Bank. So. Und die Idee ist eben, dass ich bei der ITAN diese ganze Verbindung quasi abhöre und gar nicht wissen muss, welche ITAN ich nachher eingeben muss, weil ich das den Kunden machen lasse. Das heißt, wenn ich es schaffe, die Kommunikation abzufangen zwischen Kunde und Bank, dann kann ich diese Anfrage, welche ITAN jetzt gerade genutzt werden soll, einfach an den Kunden weiterleiten und der Kunde beantwortet das dann für mich und ich manipuliere eben nur, was ich manipulieren möchte, nämlich zum Beispiel die Überweisung. Das heißt, der Kunde schickt dann die Überweisung an die Bank, ganz normal, aber weil ich dazwischen hänge und diese Kommunikation abfangen kann, kann ich die Überweisung verändern und zum Beispiel auf mein Konto münzen.
Wie gut muss ich denn da sein als Angreifer?
Also sowas geht relativ einfach, wenn man sich ein bisschen mit Programmierung auskennt. Und es ist zum Beispiel letztens erst ein ganzes Phishing-Kit, also ein automatisiertes Programm aufgetaucht, welches sowas schon automatisiert für einen erledigt. Das heißt, da muss ich dann als Angreifer gar nicht mehr viel können. Da gibt es schon fertige Programme mittlerweile, wo man einfach sagt, für die und die Bank möchte ich das Ganze haben. Dann kann man da automatisch Seiten erstellen lassen, gefälschte Seiten, und dann ist man schon fertig.
Klingt so, als wäre das hochlegal.
Ja, es ist eher hoch illegal, würde ich sagen, ganz klar. Das Illegale daran ist natürlich, dass ich denjenigen, den ich ausnehmen möchte, also den Kunden, auf meine Seiten, auf meine gefälschten Seiten locken muss. Das muss natürlich vorher passieren, ganz klar.
Gibt es denn ein System, welches sicher ist?
Sicher wäre?
Naja, was heißt sicher? Absolute Sicherheit gibt es natürlich nie. Was man immer sagt, ist eben, dass HBCI mit einem entsprechend hochklassigen Kartenleser, also ab Klasse 3, sicher ist. Das heißt, da haben Sie ein eigenes Gerät noch nebenan, diese HBCI-Lesegeräte, welches noch ein Display hat und einen Zahlenblock, sodass ich dort erstens nicht auf meinem Computer meine PIN und TAN und so weiter eingebe und zusätzlich auch noch auf dem Display sehen kann, was denn jetzt eigentlich überwiesen werden soll. So. Und an der Stelle müsste ein Angreifer dieses Lesegerät selbst manipulieren. Und das ist natürlich sehr schwierig. Also da müsste er schon bei mir zu Hause einbrechen und das Gerät mitnehmen und manipulieren oder direkt beim Hersteller was machen. Und da kann man sagen, das ist eben sicher, weil es an dem unsicheren Client vorbeigeht.
Ist das noch praktikabel oder wird die Sache dann ziemlich kompliziert und vielleicht auch teuer, weil ich ja zusätzliche Hardware benötige?
Ja, das teuer ist genau das Stichwort. Das Problem ist im Moment, erstens, viele Banken bieten es gar nicht erst an. Und die Banken, die es anbieten, da kostet es natürlich auch was. Das heißt, so ein Kartenleser kostet 50 bis 100 Euro. Den muss ich bezahlen. Dazu sind viele Leute natürlich nicht bereit. Und ich bin natürlich mit dem Kartenleser nicht mehr so flexibel, dass ich sagen kann, ich kann auch auf Reisen zum Beispiel eine Überweisung tätigen. Dann muss ich eben diesen Kartenleser mitschleppen. Das wollen viele Leute nicht.
Was haben Sie denn davon? Meine Bank, die macht das auch nicht, diese indexierte TAN, aber die gibt Bögen aus in 15er Blöcken oder was und schreibt auch dazu, man könne sich die ausschneiden und mitnehmen, so irgendwie ins Portemonnaie hineintun. Ich finde das schon hochgefährlich.
Ja,
wenn
klar,
das Portemonnaie weg ist und die TANs sind dabei.
Ja, klar, wenn das weg ist, dann habe ich verloren.
Du musst dann nur noch deine Bankverbindung, Kontonummer und deinen Namen dazu schreiben.
Ja. Und die PIN, die muss natürlich auch
dabei sein. Die PIN, die sollte dabei sein, ja. Vielen Dank, es war vielleicht nicht das letzte Gespräch, was wir geführt haben, denn es wird immer wieder was passieren, das tut Ihnen ja auch gut.
Ja, können Sie gerne bei uns anrufen. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, tschüss.
LED, lichtemittierende Dioden. Das ist eine Sache, die hat irgendwann mal angefangen, ganz klein, und die Welt hat gestaunt. Die ersten waren rot und nur rot. Und das war eine ganz neue Sache. Plötzlich kein Glühfaden mehr, man konnte sie an die Wand werfen, sie gingen nicht kaputt, sie brannten nicht durch, sie haben sehr wenig Leistung aufgenommen. Damit fing es vor vielen Jahren einmal an. Und dann kam andere Farben dazu.
Vorher waren die Glühbirnen schon da und die haben fürchterlich viel Strom gebraucht.
Ja.
Das hat die Batterien leer gesaugt und dann kamen die LEDs mit ein paar Milliamperchen. Vorher hat man in Ampere rechnen können oder 0, Ampere rechnen können und dann konnte man wirklich in Milliamperchen rechnen. Und wir waren fürchterlich stolz, dass wir solche LEDs Die waren am Anfang ja auch schon billig. Das war ja gar nicht so teuer gewesen. Billiger als Lämpchen auf jeden Fall.
Ja, teuer waren nur die blauen, die sehr spät kamen.
Die gab es ja ganz lange nicht.
Ganz zuletzt.
Ja.
Ich weiß, für meine erste blaue habe ich noch 50 D-Mark bezahlt. Das war für eine kleine Leuchtdiode. War schon heftig, aber eine blaue zu haben, musste damals sein. Ja, warum eigentlich LED? Wir sehen an vielen Autos immer mehr an den Rücklichtern und an den Blinklichtern, dass die schlagartig angehen. Das sind diese Leuchtdioden. Das macht vielleicht beim Blinklicht nicht unbedingt Sinn, aber es macht schon Sinn bei dem Stopplicht. Denn eine normale Glühlampe, die braucht so ungefähr 80 Millisekunden und je nach Geschwindigkeit sind das ein paar Meter, die man gewinnt, wenn man eben vorher erkennt, der vor mir bremst und ich habe dann ein bisschen mehr Zeit auch zu bremsen.
Ja, und der nächste wird ja auch noch kommen bei dir in deiner LED-Betrachtung, das bedeutet länger halten.
Das ist eine ganz wichtige Sache auch. Weswegen wir das machen? Ich habe eine Pressemitteilung bekommen, dass ein südkoreanisches Unternehmen mittlerweile angekündigt hat, dass diese Leuchtdioden, die ja nun überall gang und gäbe sind, aber den Makel haben, dass man sie nicht direkt an das Stromnetz anschließen kann, weil sie mit Niederspannung betrieben werden, dass die jetzt eine Leuchtdiode komplett mit integrierter Elektronik auf den Markt bringen, mit 2 und mit 4 Leuchtdioden auf einem Chip, die man direkt an 230 Volt Wechselstrom anschließen kann.
So. Als Hausbeleuchtung? Oder?
Zum Beispiel als Hausbeleuchtung. So, und das ist jetzt also ein gewaltiger Schritt. Die sind also jetzt schon zu haben. Jetzt muss man mal überlegen, macht denn das eigentlich Sinn? Und so eine normale Glühlampe, eine 60 Watt Glühlampe, die liefert mir so ein Licht ungefähr 730 Lumen. Und das entspricht 12,2 Lumen pro Watt, ein Wirkungsgrad zwischen 3% und 4%.
Alles
muss man
andere
sich überlegen.
Ist Wärme.
Wärme. 96% einer Glühlampe geht weg als Wärme. Dann eine Halogenlampe, die ist schon deutlich besser. Die hat den doppelten Wirkungsgrad etwa. Und dann kommen Dinge, die normalen Leuchtdioden, die liegt schon bei etwa so 12% herum. Ist relativ wenig. Man denkt immer, dass die so gut ist, aber gut. Dann gibt es abenteuerliche Sachen für uns, Quecksilberdampf, Hochdrucklampen.
Natrium.
Kommt dann auch noch. Die sind noch besser. Natrium, dieses orange Licht, was wir da auf den Straßen sehen, Straßenbeleuchtung, haben den höchsten Wirkungsgrad überhaupt, nämlich etwa 44%. Das ist also schon irre. Die machen also 8000 Lumen. Diese Dinger da, das sind 145 Lumen pro Watt. Und das ist für uns wichtig. Wie viel Lumen kriegen wir pro Watt? So, und die heutigen LEDs, die jetzt 2007 da sind, da schaffen wir etwa 80 Lumen pro Watt gegenüber der Glühlampe mit 12 Lumen pro Watt. Und die nächste Generation, die so zum Ende dieses Jahres kommt, die kann schon 120 Lumen pro Watt. Und wenn wir jetzt wissen, dass eine Leuchtstoffröhre auch bei 80 Lumen pro Watt liegt, das heißt, dass wir mittlerweile diese sparsame Leuchtstoffröhre, die in großen Firmen überall zum Einsatz kommt, aus dem Grund ersetzen könnten durch Leuchtdioden. Es gibt noch eine Betrachtungsweise, die Leuchtstoffröhre, die hält etwa 8000 Stunden, die Leuchtdiode, die den gleichen Wirkungsgrad hat, etwa 30.000. Und es wird weiter gesteigert, also man erwartet für 2008 schon 50.000 Stunden Lebensdauer und für 2009 100.000 und mehr Stunden, dann bei 145 Lumen pro Watt. Mhm. Wenn wir das mal in Prozent ausrechnen, ich habe mir mal eine Tabelle gemacht, gegenüber der Glühlampe würden wir dann bei einer solchen 2009 Lampe 91%, LED meine ich natürlich, 91% an Energie einsparen. So, und das muss man sich überlegen. Das ist also eigentlich jetzt der Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, dass man jedes Mal, wenn eine Glühlampe kaputt ist, vielleicht Leuchtdioden einsetzt.
Die sind aber wahrscheinlich noch sehr viel teurer.
Im Moment sind sie noch teurer.
Wie viel?
Aber es ist sehr unterschiedlich. Man bekommt schon für 3 bis 4 Euro Leuchtdioden, die man für 230 Volt betreiben kann, die man in eine normale E27-Fassung einschrauben kann. Die sind noch nicht in dem hohen Wirkungsgrad, aber sie sparen eine ganze Menge. Und eine normale Glühlampe hat ja auch nur 1000 Stunden Lebensdauer. Dann ist sie kaputt.
Ist nicht die Farbe ein bisschen kühl? Oder?
Es gibt unterschiedliche Farben.
Gibt es auch so Warmtonleuchtdioden?
Es gibt mittlerweile auch Warmtonleuchtdioden, die also ganz angenehm sind. Die haben nicht so viel Rot, weil sie auch nicht so viel Wärme abgeben, wie eine normale Glühlampe, so eine Glühfadenlampe, die ja wirklich glüht. Aber wirklich angenehme, vernünftige Farben gibt es da in dieser Richtung. Man sollte es sich überlegen und ganz sicher wird es dann nächstes Jahr, wenn die Leuchtdioden den Leuchtstoffröhren überlegen sind und in der Lebensdauer irre lange überlegen sind, dass man dann in großen Unternehmen und Firmen, wo man viel Licht braucht, umsteigt, denn das spart immense Kosten. Auch der Austausch einer Leuchtstoffröhre kostet ja Geld, weil es Zeit kostet.
So, und dann, ich hätte gar nicht gedacht, dass man auf diese hohe 220 bis 230 Volt Spannung geht, dass man da unten bleibt, denn die Halogenlampen sind ja auch bei 12 Volt.
Ja, aber wenn man einen Durchbruch haben will, dann muss man doch ganz normal austauschen können, ohne irgendetwas. Ja. Und das ist ja kein Problem. Man macht einen elektrischen Schalter, lädt einen Kondensator mit einer höheren Frequenz auf und hält den auf einer niedrigen Spannung und fertig.
Kann man die eigentlich auch dimmen?
Das direkt erstmal nicht. Aber man kann Leuchtdioden kann man dimmen, aber diese Module als solches erstmal nicht. Also es wird sicherlich im nächsten Schritt auch kommen, dass man die dimmen kann.
'94, als wir mit dem Internet so angefangen haben, wäre, glaube ich, ein Podcast-Kongress in Köln, hätte gar keiner gewusst, was das soll, und es wäre wahrscheinlich auch gar keiner auf den Kongress gekommen. Das Ganze lief ja gerade erst so vor 2 Jahren so langsam an und ist jetzt ein Boom. Und seit 2 Jahren gibt es auch einen Podcast-Kongress. Das heißt, in diesem Jahr wird es der zweite sein, am 26. und 27. Januar in Köln. Marc Schmidt, Sie sind dabei, das Ganze zu organisieren. Was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da auf diesem Kongress?
Auf dem Kongress werden wir über Podcasting sprechen, über die Möglichkeiten im privaten Bereich, im professionellen Bereich, was das Medium für Unternehmen für Möglichkeiten bietet und was bisher in den 2 Jahren, wie Sie so recht sagen, für Erfahrungen gesammelt wurden.
Das heißt, da berichten Leute, die Podcasts machen. Und was wird da noch alles zu hören sein?
Also zunächst mal werden wir eine neue Studie vorstellen. Es gibt eine neue Studie, die noch momentan noch durchgeführt wird zum Thema Podcasting, zu dem Nutzungsverhalten, auch wie das auf professioneller Seite aussieht. Also wir unterscheiden in der Studie zwischen professionellen Nutzern und den privaten Konsumenten. Auf dem Kongress wird darüber hinaus Informationen geben zu den verschiedenen Sparten von Podcasting, also einerseits wissenschaftlichen oder eben den sogenannten Corporate Podcasts, aber auch den Private Podcasts geben. Wir werden zum Thema Video etwas hören, zum Thema Werbung, was es an rechtlichen Rahmenbedingungen gibt, die zu beachten sind, besonders wenn man sich auf dieses Medium neu einlässt und natürlich, was es für Werbemöglichkeiten gibt und wie es in Zukunft weitergehen soll.
Weiß man das denn, wie es in Zukunft weitergehen soll?
Nun, also da gibt es schon eine ganze Menge Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und wir haben da ein paar sehr kompetente Redner von der Bauhaus-Universität in Weimar, die neue Konzepte vorstellen.
Sagen Sie, Sie sprachen da eben von rechtlichen Problemen. Wenn jemand neu anfängt, worauf muss ich denn achten? Gut, dass ich niemanden beschimpfen oder beleidigen darf, das ist ja klar. Aber was muss ich denn sonst beachten?
Also da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Zum einen begebe ich mich in ein fast journalistisches Umfeld. Das heißt, es gelten die üblichen Spielregeln für wie die auch für andere journalistische Publikationen gelten. Dann sind Copyrights zu beachten. Das ganze Thema Musik ist ja ein großes Feld. Also ich kann im Podcast nicht die Musik spielen, die mir gerade gefällt. Da sind auch rechtliche Dinge zu beachten. Ja, Telemediendienstegesetz, Teledienstegesetz, das sind, glaube ich, so Schlagworte, die an der Stelle da gerne genannt werden. Und da haben wir den Justiziar vom Podcast-Club, der das nochmal ausführlich erklären wird.
Mhm. Wissen Sie denn, ob viele dieser Podcasts, die im Internet herumgeistern, ob die wissen, was sie da tun und was sie dürfen und was sie nicht dürfen? Denn das hört sich ja kompliziert an, was Sie sagen.
Ich habe den Eindruck, viele der privaten wissen es in der Tat nicht. Die sind zwar sensibilisiert für das Thema Musik, weil das an vielen Stellen diskutiert wird, aber was zum Beispiel eine Impressumspflicht oder sowas angeht, da habe ich den Eindruck, wissen viele nicht Bescheid. Das kann man auch beobachten, wenn man sich zum Beispiel die zugehörigen Webseiten der Podcast-Betreiber ansieht.
Wenn jetzt solche Podcast-Betreiber an dem Kongress teilnehmen wollen, müssen sie sich anmelden und kostet das etwas?
Das kostet etwas, ja. Wir haben das aufgeteilt in zwei Bereiche. Einerseits für die Besucher, die mit Podcasting Geld verdienen wollen. Da kostet der Eintritt 249 Euro. Der gilt dann allerdings für den gesamten Kongress. Und für die privaten Podcaster gibt es einen Schwerpunkt auf dem zweiten Tag und das kostet dann 15 Euro Eintritt. Beide dürfen aber auf jeden Fall auch an den Podcast Award Verleihungen teilnehmen, die ja am Freitagabend stattfinden.
Also die 249, da muss man ja schon die Hoffnung haben, dass man mit dem Podcast viel Geld verdient.
Ja, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile einige Agenturen, die das tun und ich selber habe in vielen Gesprächen erfahren, dass viele Unternehmen sich dafür interessieren. Und deshalb denke ich schon, dass sich damit Geld verdienen lässt.
Gut, ich werde auf einen Podcast-Kongress werde ich auch gehen, obwohl wir gar keinen Podcast machen, sondern eine Internetsendung. Muss man immer wieder betonen. Man wird mich jetzt auch wieder angreifen. Deshalb.
Vielleicht ist das ja einfach nur ein anderes Wort dafür.
Dann kann man das sagen, Internet-Sendung.
Kann man ja sagen, ja.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall und das wird sicherlich sehr interessant werden. Jetzt nochmal den Termin. Es ist hast du es gerade parat, am 26., sagen Sie es doch einfach.
Am 26. und 27. Januar in Köln.
Ja, also diese Woche.
Genau.
Danke.
Gerne.
Ich bin immer noch ein bisschen erschrocken, was ich da am Anfang der Sendung gesagt habe, dass mit die Weltherrschaft und die ferngesteuerte Welt, dass man mit Vista eventuell erreichen kann, dass man alles abschalten kann, zentral, aus Redmond, von Microsoft oder von wem auch immer. Das ist eigentlich eine Horrorvision. Aber Wolfgang Rudolph, sie ist Realität.
Ja, es kommt darauf an, wie tief man da hineingeht. Also als erstes möchte ich mal sagen, überall da, in Firmen, wo ein Server ist, von dem aus Software und Updates verteilt werden, wo also nicht jeder Rechner selbst nach draußen geht, da ist das nicht der Fall. Das ist also zum Beispiel in Rechenzentren oder auch in Krankenhäusern so, wo man also eine EDV-Gruppe hat, die sich mit diesen Sachen befasst. Aber mal zurück zu dieser ganzen Geschichte. Peter Gutmann ist ein Experte für IT-Sicherheit und digitale Bildverarbeitung und er hat in einem online veröffentlichten Artikel von schädlichen Nebenwirkungen von Windows Vista gesprochen und der dort eingebauten DRM-Technik. Die heißt bei Vista Content Protection. So, und Microsoft baut da etwas ein, dass man also geschützte Musik, Bilder und ähnliches nicht einfach auf dem Rechner benutzen kann und benutzen darf, sondern dass diese digitalen Rechte auch überwacht werden und kontrolliert werden. Und in diesem Zusammenhang ist ihm aufgefallen, und das steht auch bei Microsoft in den Unterlagen mit drin, dass es eine Funktionalität gibt, die erschreckend ist. Und zwar, wenn ich zum Beispiel ein neues Update haben will, das kann sowohl für das Betriebssystem sein, wie auch zum Beispiel für den Explorer oder für irgendein anderes, den Media Player, und ich gehe zu Microsoft und hole mir das Update oder meinen Rechner, meine Software macht das vollständig allein, weil das ja schon so vorgesehen ist, dann guckt Microsoft auf meinem Rechner nach, was hat denn der da für Programme, was haben die für Seriennummern, was haben die für Schlüssel, ist das eventuell eine Version, die uns bekannt ist, die geklaut, geknackt ist oder wo ein Schlüsselgenerator dann verbreitet worden ist. Und wenn das der Fall ist, dann sagt Microsoft, nee, so nicht. An sich ist es ja richtig, dass man irgendwo sein Eigentum schützt, aber Microsoft geht noch weiter. Microsoft schaltet dann, und das wurde mir von Microsoft in Deutschland bestätigt, die Funktionalität von Windows Vista, auch schon Vorgänger ab einer bestimmten Version, nahezu ganz ab, dass nur noch grundsätzliche Sachen laufen, für eine gewisse Zeit auch nur. Das heißt, für mich ist das so eine Art Selbstjustiz. Was, du hast mir was weggenommen, ich habe es jetzt gesehen, jetzt nehme ich dir es wieder weg. Funktioniert und darf ja auch in unserem Rechtsstaat so gar nicht funktionieren.
Also ja, das ist nicht erlaubt, ne?
Nein, etwa ist nicht so erlaubt.
Ein Auto zu bauen, was stehen bleiben würde, weil, was weiß ich, der Fahrer keinen Führerschein hat. Oder
nein, Gibt es auch nicht. Es kann auch nicht sein, dass du mir, was weiß ich, mein Butterbrot wegnimmst und ich komme zu dir nach Hause, trete die Tür ein und hol mir es wieder. Das geht einfach nicht. Ja. Das darf man einfach nicht.
Ich habe daraufhin, wird aber gemacht, wie man jetzt hört. Ja.
Ich habe daraufhin und bestätigt von Microsoft. Mhm. Ich habe daraufhin beim BSI angerufen und habe gesagt, hör mal, so und so, wie sieht das aus, was sagt ihr dazu? Erstmal wurde nichts gesagt. Ich habe dann meine gesamten Informationen dahin gemeldet und daraufhin wurde mir gesagt, wir sagen nichts dazu. Ich habe dann gefragt, warum und wieso und man hat mir keine offizielle Aussage darüber gegeben. Hintergrund ist, wie ich dann aus Brüssel erfahren habe, dass wohl Gespräche laufen mit Microsoft über diese Technologien, weil die sehr starke Rechtsbedenken in der EU hervorgerufen haben. Gut, habe ich gedacht, wenn das BSI nicht mit mir reden will, dann spreche ich mit Microsoft. Ich wollte nun nicht unbedingt ein Gespräch mit denen am Telefon hier in der Sendung führen, denn da wäre sowieso nichts herausgekommen, außer gut reden. Aber erschreckenderweise, ich habe 4 Leute gesprochen und alle 4 gestandene Pressesprecher haben gesagt, wissen wir nicht, kennen wir nicht, geht gar nicht, ist ganz neu, schick mal die Unterlagen. Daraufhin habe ich dann mit einer höheren Dame gesprochen und die hat gesagt, ja, ist klar, ist bekannt, diese Sache von diesem Peter Gutmann, aber das ist ja alles übertrieben und was weiß ich nicht alles. Ich habe gesagt, aber ist es denn wirklich so? Ja, wir haben ein Statement dazu. Ich sage, ja, kann ich das haben? Ja, Moment, das ist noch nicht freigegeben. Ich habe gesagt, ja, ihr habt ein Statement, das ist nicht freigegeben. Ich habe es dann doch bekommen. Das ist also eine knappe DIN A4-Seite. Ich habe sie hier liegen, die ist noch nicht mal voll beschrieben. Und
ich habe es auch gelesen, da kann man nichts draus entnehmen.
Nee, da steht nichts drin. Steht eigentlich wirklich nichts drin. Wahr ist jedoch, dass Microsoft in Vista Funktionalitäten drin hat, so wie ich hier aus diesen Informationen von diesem Peter Gutmann entnehmen kann und aus den Gesprächen mit Microsoft, dass man Windows in seiner Funktionalität einschränken kann, wenn bei Microsoft erkannt wird, dass ich auf meinem Rechner irgendwelche Dinge habe, die nicht von Microsoft lizenziert sind, geklaut sind, gehackt sind oder was auch immer. Wahr ist, dass man zum Beispiel die Qualität von Bildern oder von Musikstücken von Microsoft aus auf meinem Rechner reduzieren, verschlechtern kann, wenn ich keine Rechte dafür habe. Wahr ist natürlich auch, dass Microsoft-Produkte ins Internet gehen und sagen, jetzt gucken wir mal, was der alles auf dem Rechner hat, da müssen wir Lizenzen dafür haben. Ich kann das zwar alles abklicken, zum Beispiel im Media Player, aber da habe ich ganz schön was zu tun. Ich muss erstmal in die Einstellungen rein und muss da viele Häkchen wegmachen, weil das Ding sonst automatisch durchs Internet geht und vielleicht sogar Lizenzen kauft für Dinge, die es auf meinem Rechner gefunden hat. Für mich persönlich ist es mehr als erschreckend, dass eine fremde Firma, vielleicht sogar aus einem fremden Land, auf meinen Rechner gehen kann, darf den benutzen, meine Maschine mit meinem Strom, den ich von meinem Geld gekauft habe, und schränkt eine Benutzung ein, die möglicherweise zu sehr großen Problemen führen könnte. Wenn das denkbar wäre, dass die Luftfahrt oder Polizei oder ein Krankenhaus tatsächlich direkt am Internet hängen, ohne einen Server, ohne einen Proxy davor, wäre es natürlich eine absolute Katastrophe. Stell dir vor, mitten in der Operation werden alle Rechner von Microsoft abgeschaltet. Aber das ist in der Regel so nicht möglich. Aber den Einzelnen, der direkt am Internet hängt, den kann es natürlich ganz böse treffen.
Doch vielleicht ist ja unsere Bundeswehr da sehr weitsichtig, denn mir hat ein Berufssoldat erzählt, jetzt zwischen den Jahren, dass Anfang des Jahres 2007 sie ein neues Betriebssystem aufgespielt bekommen, das ist Windows 2000. Mhm. Vielleicht ist das beste Betriebssystem, weil es nicht mehr gewartet wird.
Ja, es ist auch für mich auch noch das stabilste, immer noch.
Ja. Sehr weitsichtig, ne?
Sehr weitsichtig.
So, und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ein Büpp,
Daumen wie immer hoch. Ja, und was kommt jetzt?
Ticke, zacke, heu,
ruckzuck. Gut.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.